Simon is Vichorki, er ist populär, Simon is Vichorki, scored tout le temps.
Two Pigeons and the Puck Podcast, Jerks und Zens, die man im Logo vielleicht auch erkennt.
Oder meine ich zu allem, ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research.
Guy und Guy halt, man kennt ihn nicht.
Es ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons and a Puck Podcast. Episode 102. Mit mir ist wie jede Woche der Dave.
Hallo zusammen.
Ich bin der Danilo und ich komme gerade vom Kochen direkt.
Richtig so.
Nein, ich habe nicht selber gekocht, sondern ich habe mir das Kochen von 7 Primarschüler beaufsichtigen und leiten. Das ist doch, habe ich dann gemerkt. Sicher, dort liegt nicht meine Kernkompetenz. Aber es ist hat sich niemand verletzt. Oder ernsthaft verletzt. Nein, es hat sich niemand verletzt.
Und es ist sehr gut. Geschmacksknospen sind natürlich schon nicht ganz so gleich wie vorher.
Hey, es ist sau gut geworden. Da bin ich wirklich überrascht. Da habe ich auch nochmal meinen Lob aussprechen. Es ist wirklich sehr gut geworden. Hartöpfelstock und Ratatouille haben wir gemacht.
Stark. Und morgen schauen wir den Film anstatt Mathe, oder?
Genau.
Sehr gut.
Ja. Also wenn ich heute ein bisschen müde töne, dann weil ich sehr beansprucht gesehen bin.
Du Arme.
Ich Arme. Bitte.
darum hören wir uns zu, um noch ein bisschen mehr aus dem Selbstmitleid ertränken.
Genau. Ja. So. Ich würde sagen, weiß nicht, bei mir von der Shark-Seite aus habe ich kurz gemeint, es geht aufwärts, aber da kommen wir dann auch nochmal dazu. Zu kurz, so ein bisschen Hoffnungsschimmer ist aufgekommen. Ich bin so naiv. Dann nimm es kurz.
Ja.
Und dann werde ich wieder crushed.
Also aber, das Naivste an deinem ganzen Sharks-Fantum ist, dass du das Gefühl hast, der Rebuild, ja, das wird jetzt eine harte Saison und dann nachher ist alles wieder gut.
Ja. Der ganze Pain von den nächsten 5 bis 6 Jahren blende ich jetzt noch komplett aus.
Ist ja besser so. Am besten fährst du irgendeinen Podcast an oder irgend so etwas, wo dann kannst du deine Sorgen loswerden und dann läuft das.
So, unsere Selbsthilfegruppe. Schön, dass ihr zuhört. ich würde sagen, wir springen gerade rein in unser Segment Pigeons of the Week. Wer hast du ausgewählt, Dave?
Ich habe jemanden, den ich überhaupt nicht genauer kenne. Ich bin einfach auf ein Video gestoßen. Und zwar, ich bin aufs Video gestoßen auf Twitter. Ich werde das auch noch bei uns retweeten und den Link zu diesem Video auch noch in die Episodenbeschreibung rein tun. Und zwar ist das irgendein TikTok-User, der das erste Mal Eishockey schaut. Und ich finde so Videos immer so geil. Leute, die noch nie ein Eishockey-Match gesehen haben. Und dann einfach völlig durchgehen, wie das läuft und was dort die Regeln sind und die Leute checken sich im Zeugs umeinander und das Geilste finde ich, das ist offensichtlich ein Basketballfan und der so, ja nein, da wirst du nicht einfach rausgefällt und dann musst du draussen bleiben, sondern die schicken dich in die Box und dann überleist du in der Box mal ein bisschen, was du gemacht hast und das ist denen egal, deine Mannschaft, die sind ein weniger, jetzt 5-3, hey nein und so, also wirklich, ich finde es so geil, die Reaktion. Und es gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass man es Eishockey auch noch einem, so ein bisschen einem grösseren Publikum zugänglich machen kann, weil es ist ein attraktiver Sport, es ist ein geiler Sport, es geht schnell. Ich finde, es gibt wenig Matches, die wirklich einfach langweilig sind und nichts läuft. Und das hat mich so ein bisschen darin bestärkt, dass Eishockey doch noch auch wirklich wächst, weil dass es wachsen könnte, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es macht sich halt amigs schon der Sport und die Liga machen sich das Leben amigs selber schwer mit Entscheidungen, die sie treffen. Darum hat mich das extrem gefreut, dort das Video zu sehen. Der TikTok-Account heisst Tweak Season. Keine Ahnung, ob die regelmäßig etwas mit Eishockey machen, wahrscheinlich nicht. als ich das kurz angeklickt habe im Browser, weil ich habe nicht einmal TikTok, aber habe noch schnell sicherstellen, dass ich da nicht Leute zu irgendwann, keine Ahnung, was für einen politisch motivierten Account schicke und nachher aber ein good pitch und cancelled wird im Leben. Nein, aber ich habe es sehr unterhaltsam gefunden, ich werde es verlinken. Also wenn ihr so etwas auch lustig findet, dann schaut es doch schnell an.
Gut. Ja, so Reaction-Videos, hä?
Ja.
Ich habe mal, ja, nein, ich komme nur gerade zu Sinn, habe ich auch mal einen gesehen, der zu Hits reagiert. So Hit-Highlights vom Dustin Bufflin. Natürlich gerade das Beste rausgesucht.
Ja, das, ja. Wärst du es Good Pitchen oder Bad Pitchen?
Meine Good Pitchen of the Week ist das neue Social-Media-Team von der San Jose Sharks. Ich glaube, das sind so drei Frauen, die das jetzt machen. Und sie sind wirklich on fleek.
Schaffst du mit jungen Leuten
zusammen? Genau. Nein, wirklich recht lustig. Ich glaube, sie sind voll im Rebuild angekommen und haben einen recht guten Umgang damit. Also auch irgendwie nach den zwei, oder nach dem 10-1 Sieg oder Niederlage, haben sie dann geschrieben, we know auf Twitter. So gross, ja gut. Und dann wirklich nach dem zweiten Spiel noch dann gerade nochmal irgendwie so ein Grossbuchstaben, we know. Das war sehr lustig gewesen.
Und ja, du musst dich reinlernen in so eine Situation.
Genau. Oder? Und auch irgendwie, jetzt haben sie zwei Siege hintereinander. Dann haben sie schon das Meme rausgelassen. Let's go, we're streaking. ja, nein, sehr. Haben sie gute Leute angestellt dort? Ich glaube, es ist neu, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben auf diese Saison wirklich ein neues Team angeschafft und haben denen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Freiraum gegeben, weil vorhin hat es mich sehr seriös gedunkt immer. Und ich glaube, das kannst du in dieser Situation nicht allzu seriös nehmen. Nee,
nein, sonst kommt niemand mehr schauen. Wenn du den Leuten sagst, wir sind wirklich scheiße und es gibt nichts, was lustig wäre, dann ja.
Ja. Ja, Dom, Good Pigeon bringen mich immerhin immer wieder mal zum Lachen, zum Schmunzeln. Social Media Team von den Sharks.
Hey, wir sind wahnsinnig. Jetzt beide, ich glaube, das hat es wahrscheinlich auch noch nie gegeben, so beide auf irgendeinen Influencer, irgendetwas Good Pigeon. Also,
oh Gott, sie haben uns. Sie haben uns.
Sonst graben wir da irgendwie 17 Mal den Jaromir Jagr und den Mikey Essi mal raus, für uns irgendwelche dubiosen Gründe. Und jetzt so fein ist.
Also, die Jagr hat eigentlich schon fast wieder einen verdient, weil.
Ja.
Also, jetzt bringen wir einfach trotzdem nochmal ins Spiel und gehen jetzt Sponti einfach noch so eine Ehre-Pigeon.
Aha.
Ja, im Jaromir Jagr, sein Trikot wird in Pittsburgh retired.
Ah, stimmt, ja.
Genau.
Aber dafür habe ich gehört, wo ist das gesehen? Ist es beim CJ Show Podcast oder ist es gesehen beim Elliot Friedman? Ich weiß nicht mehr, aber irgendwo ist es gesehen. Die Jagr kann ja noch nicht in die Hall. Also die Hall of Fame ist ja jetzt auch gerade, glaube das Wochenende gesehen oder die Woche ist es, wo die neuen Mitglieder in die Hall of Fame eingeführt werden. Und die Jagr kommt dort einfach nicht rein, obwohl er natürlich sportlich wahnsinnig qualifiziert wäre, weil du musst 3 Jahre lang schon retired sein.
Ja.
Also 3 Jahre nicht mehr professionell sein, so kein gespielt hat. Die Jagr ist immer noch bei Ritteri Klatno, spielt aber, hat bis jetzt noch kein Match gespielt, scheint das Jahr, ist aber häufig auf dem Bänkle und so weiter. Also ich frage mich dann gleich irgendwie so, ob er sich nicht irgendwie eine Rolle kann schaffen kann, wo er sagt, hey, Sponsoren, ich bin an jedem Scheissmatch Fans, ich komme in eure Kurve, weiss ich was, aber ich stand nicht mehr aufs Eis, weil ich meine, so mehr oder weniger macht er das jetzt auch schon, er hat einfach noch nicht gesagt, dass er wirklich aufhört, aber ich meine, er hat bis jetzt noch nicht gespielt, das Jahr, und ja, von dem her, aber was mich überrascht hat, beim Gretzky, scheint's, beim Wayne Gretzky, hat man ihn gerade in der Saison, also nachdem er den Rücktritt bekannt gegeben hat, hat man ihn in die Hall of Fame do, sofort.
Yeah.
Weil man einfach gesagt hat, ja, muss man nicht darüber diskutieren, aber keine Ahnung was, man hat eine Ausnahme gemacht und hat ihn, und scheint es auch noch, in dem Podcast haben sie gesagt, es hätte 3 Spieler gegeben oder so, wo das passiert ist, und haben dann aber, glaube ich, nur Gretzky erwähnt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer die anderen 2 sind, aber ich meine, sorry, die Jagr, Also bei dem könnte man das locker auch jetzt machen. Und ich meine, das haben sie dort im Podcast auch gesagt, ich meine, der spielt sich einfach noch ins Grab. Ich weiß nicht, ob der noch 3 Jahre wird retired sein, nachdem er nicht mehr spielt und dann nach diesen 3 Jahren immer noch leben. Ja. Also, wer weiß. Von dem her, ich finde, beim Jager können wir also die Ausnahme auch machen.
Wir zwingen ihn jetzt einfach dazu. Genau, das ist jetzt keine Wahl. Wir nehmen die jetzt einfach auf, ist uns egal. Ja,
aber ich meine, Hockey Hall of Fame, ich meine, ich finde es cool, es hat jetzt auch wieder zum Beispiel gerade vom Henrik Lundqvist, der dieses Jahr reinkommt, hat es eine coole Speech, wo er sich bedankt und das Geilste habe ich gefunden, wo er sich bei seinen Kindern bedankt und dann nachher siehst du ihn, im Publikum hockt so seine Tochter oder eine von seinen Töchtern, ich weiß nicht, ob er mehrere hat, und die ist irgendwie, ich weiß doch auch nicht, so 7 oder so und dann nachher sagt er so, ja, ich bedanke mich bei meinen Kindern und sie so, danke, ja, das bin ich. Und sie ist einfach so, ist wirklich ein mega herziges Video, wie sie sich freut und so. Und ja, für das ist es cool. Sonst finde ich die Hockey Hall of Fame ist sehr so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht so warm mit der irgendwie.
Ja, ich finde, es ist, ich finde, die Diskussion ist ein bisschen zu, also bei Spielen finde ich es jetzt ein bisschen zu gross, Diskussion. Also ich finde, Es ist schön, dass die irgendwie ein bisschen verewigt sind und vor allem, dass es ein bisschen übers Hockey rausgeht. Also zum Beispiel Dan Rusinowski, das ist der Radiosprecher von den Sharks, der eigentlich über das Radio das Spiel kommentiert hat. Und hat jeder, also seit Sharks geht 1991, hat jeder Match eigentlich auch übers Radio übertragen. Das ist so die Radiostimme.
Ja.
Und macht das immer noch. Und das ist, er hat jetzt auch einen Platz in der Hall of Fame bekommen. Und das finde ich noch cool, eben so auch, dass er sich ein bisschen Builders und halt so ein bisschen außerhalb von den Spielen auch noch irgendwie, so dass eben, dass so eine Hockey-Hall of Fame ist, wirklich so ein Schrein um den Sport rum. Und das finde ich eigentlich noch schön. Ich finde es bei den Spielen, ob jetzt Diskussion, ob der jetzt reinkommt oder nicht. Und
ja,
die Diskussion finde ich auch ein bisschen leidig. Es ist,
ja, ich finde es viel sympathischer, so wie es auf Vereinsebene, auf Clubebene läuft, wo nachher ein Ottawa sagt, hey, Chris Neal, dem seine Nummer wird retired.
Mhm.
Und der hat ihn nicht verloren in irgendeiner Hall of Fame oder so. Hat er auch nicht. Also nicht hat er, sondern hat er nicht. Aber für einen Club hat er halt so einen Stellenwert. Und ich finde, dort finde ich es viel sympathischer, irgendwie einfach so, hey, jeder Verein entscheidet auch ein bisschen für sich und dann nachher muss man auch nicht darüber diskutieren, ja, der hat aber er hat in der Nationalmannschaft nicht gewonnen, ja, Kollege, vielleicht wird mal der beste Eishockey-Spieler von der Welt, vielleicht, ich meine, der Austin Matthews, der ist auch halb Mexikaner, also weißt, ich meine, klar, ist auch noch Amerikaner, das ist jetzt nicht ein wahnsinnig gutes Argument, aber vielleicht kommt irgendwann mal ein Engländer und du kannst mir nachher nicht sagen, so, ja, boah, er hat den Stanley Cup gewonnen, aber halt mit der Nazi nicht, Kollege, der spielt mit Engländern zusammen, wo irgendwie, ja, also ich finde, es ist so, ich finde es schwierig, die Maßstäbe, die dort genommen werden. Und es ist für mich auch nicht zu Recht wahrscheinlich, es ist eher zu Unrecht. Aber für mich ist es häufig auch so ein der ultimative Club von den alten weißen Männern, die irgendwie so ein bisschen den Gartenhaken stecken und irgendwie du kommst rein und du nicht und keine Ahnung. Ich meine, es ist nicht nur so, es hat unterdessen auch ein bisschen einen Wandel gegeben und irgendwie mit dem O'Ree, der reingekommen ist und weiss ich was, also es entwickelt sich sicher auch weiter, aber es hat schon immer noch ein bisschen den Beigeschmack Amix für mich.
Ja, vor allem wenn es dann irgendwie so Beef gibt, also irgendwie, weiss nicht, wo wenn ich es gesehen vor ein paar Jahren, wo so ein Montreal-Spieler noch reingekommen ist und sich gewisse empört haben und so.
Das weiss ich gar nicht.
Ja. Anyhow. Die Jager gehört sowieso auf dem Mount Rushmore.
Natürlich. Aber da ist ja niemand, da sagt ja niemand etwas dagegen. Also weißt du?
Nein, ich glaube
nicht. Das ist ja eigentlich nicht Diskussion. Ja. Es ist einfach Formalität, dass er noch nicht dort ist.
So, dann würde ich sagen, wir kommen zu der NHL und vielleicht können wir da gerade einen Link schlagen zum Kochen. Wir haben nämlich mit Zwiebeln haben wir anbrötelt und dann haben wir ein paar Knoblauch dazu. Da.
Oh.
Und Knoblauch. Chris Knoblauch ist neuer Trainer von der Edmonton Oilers. Genau, ist jetzt auch gerade bekannt worden. Er hat jetzt den ersten Sieg schon geholt mit den Edmonton Oilers. Von dem her ein guter Start für ihn. Ja, ist ein bisschen... Ist Zeit geworden.
So. Ja, also ich meine, wenn du gegen San Jose Sharks verlierst, würde ich sagen, ja, es ist Zeit geworden.
Ich wollte jetzt nicht auf das Spiel zeigen, aber ich glaube, das war definitiv so ein, Trigger gewesen.
Also ich meine, das ist ja, ich habe das so geil gefunden, dass die Sharks den Match gewonnen haben. Ich meine, Edmonton, man muss es ganz fair wie sagen, jetzt habe ich den Namen, das ist sehr bitter. Wie hat er geheißen, der Trainer vorher?
Woodcroft.
Jay Woodcroft, genau. Der hat das nicht verdient. Man muss sagen, er hat kein Safe bekommen. Klar, hat auch mit einem Defensivsystem und so weiter zu tun. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Moneypuck schaue, welche Teams haben die besten Analytics und je nach Kategorie und so, klar ist mal das Team vorne, aber zum Beispiel jetzt einfach, welche Teams erarbeiten sich viel bessere Chancen, als dass sie zulassen, denn nachher sind Edmonton Oilers in Expected Goals, sind sie Erste von der Liga jetzt gerade.
Mhm.
Und das würdest du nicht erwarten, wenn du weißt, dass sie nach Punkten, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie immer noch 31. sind, aber nach dieser Niederlage gegen Sharks sind sie 31. gewesen. Also nur noch, glaube ich, wegen dem Goalverhältnis oder wegen der Anzahl Spieler sofort der Sharks. Sie haben gleich viel Punkte, gleich wenig Punkte wie die Sharks in dem Moment. Und also da ist wirklich vieles falsch gelaufen. Er hat im falschen Moment hat seine Mannschaft eine Phase gehabt. Ich glaube, Edmonton ist in einer Situation, wo sie das nicht können zulassen, so. Man hat mit dem Leon Draisaitl und mit dem Connor McDavid zwei Spieler, die in ihrer absoluten Prime sind. Du kannst es nicht erlauben, eine Saison die Playoffs nicht zu schaffen, weil wir wissen alle nachher wirklich noch zu gewinnen in den Playoffs. Das ist dann nochmal etwas anderes. Und ab dem 1. Juli nächstes Jahr kann der Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers darüber verhandeln, über eine Vertragsverlängerung. Und ich glaube, die Verhandlungen sehen anders aus, wenn die Saison einfach in den Arsch gegangen ist und nichts daraus geworden ist und du irgendwie dann halt schon ab Mitte, was ist das, Anfang April, wirst du Eishockey nur noch am Fernsehen schauen können und nicht mehr dabei bist.
Mhm.
Darum, das ist einfach jetzt die Notbremse gewesen, die man hätte müssen ziehen. Ich glaube, es ist auch das Richtige gewesen, aber nichtsdestotrotz finde ich extrem bitter für den Jay Woodcroft.
Ja. Ja. Aber irgendwie, ich finde, der Trainer ist halt schon das, was du am einfachsten kannst,
klar,
irgendwie einen Anstoß machen. Also sportübergreifend gibt es da auch andere Sportarten da in der lokalen Umgebung, wo auch das versucht haben.
Ja.
Jo. Schlussendlich, der Effekt ist jetzt nach dem ersten Spiel aufgegangen. Und ja, ich hoffe für, für alle Hockey-Fans, die mien den McDavid in den Playoffs gesehen. McDavid und Draisaitl mien in den Playoffs gesehen.
Definitiv.
Und der Weg ist jetzt sehr, sehr steinig.
Bis, ja, wobei, gell, ich meine, ich has irgendwo haben sie es gesagt, sie müssten jetzt irgendwie quasi 105 Punkte Pace, also wenn jetzt über die ganze Saison raus wäre, würde es etwa eine 105 Punkte Saison geben. Dann nachher so jetzt länger für Playoffs.
Mm.
Das ist noch im Bereich vom Möglichen. Also weißt du, du bist jetzt auch nicht so abgeschlagen, dass es gar nicht mehr geht. Ich meine, klar, irgendwie für Sharks auch mit dem Kader noch zusammen und so weiter, das wäre jetzt schon. Aber ich meine, auch jetzt, sie sind am Donnerstag noch gleich aufgesehen mit den Sharks. Jetzt haben sie 9 Punkte, die Sharks haben 5.
Mm.
Also ich meine, das sind dann schon wieder Welten und es sind 2 Siege dazwischen.
Ja.
Und ich meine, sie sind jetzt 6 Punkte hinter einem Wildcard-Spot oder 7 Punkte hinter einem Wildcard-Spot. Das ist sehr viel, aber da haben sich andere schon aus grösseren Löchern rausgeschaufelt und ja, und die anderen haben nicht Connor McDavid im Kader gehabt.
Ja.
Von dem her, ich würde sagen, die Chance ist für mich immer noch knapp über 50%, dass sie es in Playoffs schaffen. Also für mich ist sie eigentlich immer noch klar über 50%. Einfach, ja, mit dem Kader. Ich meine, ja, hast du etwas gesehen von der Pressekonferenz oder so, wo sie darüber geredet haben mit der Trainerentlassung, oder nicht?
Nein, die habe ich nicht gesehen. Hast du...
Ja, sie haben eine sehr lustige Frage gestellt gehabt. Irgendwie so, ja, ob es, und zwar sind es zwei vorne gewesen. Das eine, der President of Hockey Operations, muss ich schnell lügen, das ist gewesen, der, nicht der Ken Holland, Ken Holland ist der GM, sondern, schnell lügen, wie der heisst, Paul Edmonton Oilers. Das ist, ich muss es schnell herausfinden. Egal. Auf jeden Fall, der Präsident und der GM sind sich überhaupt nicht einig gewesen. Und dann nachher...
Also auf dem Podium?
Ja, weil die Frage ist gekommen, haben die Mannschaft konsultiert, haben sie mit dem Team geredet, vor dem Trainerwechsel jetzt oder nicht. Und dann nachher hat zuerst der Ken Holland, der GM, geredet und hat gesagt, ja, wir haben mit der Mannschaft geredet, wir haben Gespräche geführt und so, wir haben mit Spielern geredet. Und dann nachher kommt der Präsident und sagt irgendwie so, nein, die Mannschaft wird nicht beizogen bei so einer Entscheidung, die haben nicht gewusst davon und so. Und am nächsten Tag dann in der Garderobe im Interview haben dann auch der McDavid und der Dreiseitel beide gesagt, ja, wir haben es per Nachricht am Morgen dann erfahren, sie sind ja vorher nicht im Bild gesehen drüber.
Okay.
Aber sorry. Das ist nein, aber, mega ja, aber das kannst du nicht. Ja, also das ist erstens ist unprofessionell auftreten vor den Medien, aber also ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich schlimmer finde. Wenn sie jetzt wirklich nicht mit den Spielern geredet haben, und ich meine, sorry, bei dieser Mannschaft steht der McDavid über jedem Angestellten von diesem Verein. Jedem.
Yeah.
Also ich meine, der Einzige, der nachher sagen kann, okay, ist vielleicht einfach dem, der zur Mannschaft gehört. Weil ich glaube, ja, der kann machen, was er will. Aber an zweiter Stelle steht Connor McDavid. Und wie kannst du jetzt einen guten Trainer, wo sich alle darüber einig sind, hey doch, das ist eigentlich ein guter Trainer, wie kannst du den rausstellen? Du holst einen, der McDavid mal in den Junioren schon trainiert hat. Er war mal Trainer von McDavid, als McDavid bei den Erie Otters Junioren gespielt hat. Und du willst mir jetzt sagen, du hättest nicht mit dem McDavid geredet. Als würdest du deinen besten Spieler, den der schon mal als Trainer hatte, nicht fragen, hey, gute Entscheidung oder schlechte Entscheidung, was meinst du? Also wenn das wahr ist, dann ist das ist noch viel schlimmer, wenn das wahr wäre. Aber das glaube ich nicht.
Ja, ich frage mich, ob sie einfach wie ein Gespräch geführt haben. Also so im Sinn von, ja, was muss sich ändern? Aber halt nicht irgendwie informiert sind über die Entscheidungen. Also vielleicht gar nicht so konkret, sondern eher, was braucht es, wo liegt das Problem? Also,
ja,
dann also vielleicht so gesagt hat, ja, wir haben darüber geredet, aber. Ja.
Ja, es kann schon sein, dass das irgendwo dazwischen ein Missverständnis oder dass sie nicht beide die gleiche Frage beantwortet haben in dem Sinn. Quasi redet ihr mit der Mannschaft und der eine sagt, ja, wir reden mit den Spielern und der andere sagt, wir reden nicht mit den Spielern über die Entscheidung, den Trainer zu entlassen oder so. Kann man schon irgendwie so ein bisschen mit Mühe und Not so drehen. Aber der CEO, eben Jeff Jackson heisst er, der hat auf jeden Fall gesagt, nein, man hat die Mannschaft nicht einbezogen.
Hm.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Vorwurf aufgekommen, so von wegen, dass jetzt das ganze Oilers-Management einfach McDavid auf ihn zugeschneidert wird, nachdem McDavid sein Agent, der Jeff Jackson, gesehen ist früher und jetzt er der CEO ist. Und was ist noch gesehen? Eben der Chris Knoblauch, der jetzt der Trainer wird. Und dann nachher hast du noch irgendeinen anderen Link gibt es auch noch. Also der Connor Brown haben sie geholt, weil mit dem hat er in den Junioren gut gespielt, der McDavid. Und ich glaube, das ist McDavid ein grosser Dorn im Auge. Vielleicht hat er auch einfach alles abgestritten, weil er nicht will, à la LeBron, quasi, dass einfach alles auf ihn zugeschneidert ist und so ist man nicht im Eishockey.
Ja. Was ich mir noch überlege. Ein Trade, was ich noch machen sollte, wenn sie jetzt schon den Brown geholt haben, kann ich sie noch den Dylan Strome holen. Der war jetzt wahrscheinlich auch günstig. Das ist nämlich die Erie Otter Line gewesen, damals in den Juniors.
Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, du meinst das ja jetzt auch nicht wirklich ernst. Aber, nein,
aber...
Ja, aber ich meine, man hat es jetzt auch das Jahr wieder gesehen. Ich meine, die Gedanken, die sind schon um. Und ich finde, die sind auch nicht komplett unberechtigt. Also man hat das jetzt zum Beispiel auch bei der Colorado Avalanche gesehen. Die haben was ist gesehen, Jonathan Drouin, haben sie, glaube ich, verpflichtet gehabt. Und der ist nach Spiel 2 nicht mehr in der ersten Linie gewesen, nach Spiel 4 nicht mehr in der zweiten Linie und ist nachher in der vierten Linie rumgeguckt. Mm. Du kannst nicht einfach davon ausgehen, dass so Zeugs für die Ewigkeit ist. Die haben gegen andere Konkurrenz gespielt damals. Gemessen, die Differenz zwischen dir und deinen Gegenspielern ist halt bei denen Spielern in den Juniors noch viel grösser gewesen, als sie jetzt ist in der NHL. Ja, gewisse Sachen sind einfach nicht für die Ewigkeit bestimmt und ich glaube, Line Chemistry, das kann sein. Das kann sein, dass sich einfach so gut wie Zedins oder ja, die sind natürlich gerade auch noch sonst wesentlich verbunden immer. Es kann sein, dass Kane jetzt wieder zum DeBrinket geht auf Detroit und das sofort wieder super funktioniert, das glaube ich. Das hat auch in der NHL schon super funktioniert gehabt früher. Aber ich glaube, es wäre jetzt vermessen zu erwarten, dass man das irgendwie einfach kann rekreieren, indem man einfach sagt, hey, ja, die haben sie ja auch schon gemacht.
Ja. Was ich mich noch gefragt habe, wie sprechen sie Knoblauch aus?
Knoblauch. Oder Nobla. Knoblauch. Nobla.
Okay.
Knoblauch, glaube
ich. Spannend.
Ja, also wir sagen einmal sicher Knoblauch.
Eindeutig. Und das kommt irgendwo im Titel. Das ist auch so klar.
Ja, da müssen wir noch arbeiten dran, ja. Das, bis jetzt weiss ich es noch nicht. Aber es sind nämlich so, mit Pius stoßen alle an, das ist mir auch erst ganz spontan dann in den Sinn gekommen. Ich weiss gar nicht, ob der Rimus-Slogan noch so, ob der,
ist der schon da? Läufig ist.
Ja.
Mit Rimus stoßt man an.
Egal. Naja. Ja, ich weiss nicht, hast du noch irgendwelche Final Words für Edmonton? Was ist deine Erwartung? Was denkst du, machen sie noch das, diese Saison?
Also Erwartungen, ich habe noch Hoffnungen. Ich habe keine Erwartungen, nur Hoffnungen. Und meine Hoffnung ist einfach, dass sie den Rang kriegen und in die Playoffs kommen. Weil da bin ich jetzt ganz einfach egoistisch und ich will einfach den McDavid in die Playoffs sehen. Weil er spielt zu gut Hockey, um das irgendwie nicht können geniessen. Darum ich sage, sie schaffen den Rang noch in die Playoffs.
Gut.
Ja. Brady, Kachuk und Sisiskas an Kopf, Deli. Das sind jetzt gerade zwei Namen. So eine richtige Stolperung. Ja. Kachuk und Sisiskas.
Wie heißt das Sisiskas? Heißt das Brady? Sisiskas. Casey Sisiskas. Ja. Ja, die haben beide ein bisschen ähnliche Interviews gegeben. Ich finde Sisiskas noch ein bisschen pointierter. Aber letzte Woche hat der Brady nach einem Match, wo man verloren hat, gegen Calgary ist das, glaube ich. Nein, Calgary hat man gut am Wochenende. Gegen Vancouver hat man verloren daheim, ist aber auch ein Back-to-Back-Match gewesen. Haben die Fans so ein bisschen ihren Frust auch kundgetan. Und ich glaube auch im Match vorher schon hat der DJ Smith sich müssen anhören von wegen Fire DJ und so. Und der Brady hat dann gefunden, ja nein, das geht gar nicht und hat dann seinem Trainer den Rücken gestärkt. Ich glaube, das haben wir zwar in der letzten Episode auch schon diskutiert, oder?
Genau, ja.
Und der Sisiskas ist jetzt aber auch noch vor die Medien gekommen und hat das Gleiche eigentlich auch noch gesagt gehabt. Und ja, er hat es noch ein bisschen krasser formuliert. Er hat gefunden, ja, also so Fans brauchen auch nicht im Stadion, die sollen doch gerade daheim bleiben dann. Und ich glaube, da hat der Brady noch ein bisschen die bessere Wortwahl gefunden, wo irgendwie alle können sagen, okay, gut, der irgendwie stärkt seinem Coach einfach den Rücken und der verlangt irgendwie auch so ein bisschen den Bayern von den Fans, dass man auch in der schwierigen Zeit da ist, sollte man den Fans dafür verbieten, zu sagen oder zu pfeifen oder zu buhen oder was. Nein, finde ich definitiv nicht, aber ich kann es noch ein bisschen besser verstehen. Und beim Sisiskas finde ich, wenn du nachher so sagst, so, ja, dann bleib daheim. Ja, das kann dann sehr schnell hinten rausgehen, finde ich.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Bleibt daheim und verzichtet auf euer Ticket, das Geld, das ihr reinwerft, das unsere Salär zahlt.
Genau, so bisschen, und ich bin mir sicher, es geht auch nicht lange, bevor er vom Owner etwas hört, wenn es so Interviews gibt.
Ja, ist so ein bisschen, wer zahlt bestimmt, oder?
Ja.
Also, nein, dienen sie eigentlich dort nicht.
Also, he who pays the piper, heisst es, glaube ich, auf Englisch. Also, der, Wie sagst du, dass der Gaukler bezahlt, der bestimmt, was für ein Lied gespielt wird? He who pays the piper calls the tune oder irgend so etwas, hat mal ein englischer Gymlehrer von mir immer gesagt. Okay. Das und Necessity is the mother of all invention. Irgendwie so quasi Necessity, das, was du brauchst. Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung oder so ähnlich. Das sind seine zwei Lieblingssprechwörter gewesen.
Ist auch mal hängen geblieben,
hä? Ja, definitiv. Ja. Definitiv.
Gut. Ja, ich habe gedacht, wir sprechen mal ein bisschen über, also kurz über Conor Bedard. Mhm. Er hat eine Hotstreak am Laufen. Unter anderem. Krass. Ja, wirklich. Nein, er ist in sechs Spielen, hat jetzt, also in den letzten sechs Spielen, hat er 9 Punkte gemacht. Steht jetzt in 13 Spielen bei 9 Goal, 4 Assist, 13 Punkte, also Point per Game momentan. Und ist eigentlich, also, ich weiss, wir haben am Anfang mal noch darüber geredet, so was wir so erwarten. Du bist
ich bin kritisch gesehen.
Du bist ganz kritisch gesehen. Ich habe gesagt, so etwa bei 30 Goal wird er landen. Er ist sehr gut unterwegs. Also wenn er, ich eben, muss auch immer sagen, ich meine, das sind so viele Spiele, also so junge Spieler spielen zum ersten Mal also eine ganze Regular Season mit 82 Spielen und das ist schon ein gewaltiger Sprung. Ich meine, in den Juniors, was haben sie dort? 40 vielleicht?
Ja, ja.
Also so, ich meine, das ist ja massiv
Back-to-backs viel mehr. Und nicht nur daheim, sondern nachher fliegst du mit in der Nacht und hast halt eine ganz andere Erholung. Und ja, also es ist schon nochmal ganz ein anderes Kaliber. Ja.
Von dem her, ja, bin ich da eben auch immer vorsichtig. Aber hey, also meine Erwartungen, muss ich jetzt ehrlich sagen, hätte ich übertroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so den Tritt findet. Noch bei einem Team, wo jetzt wirklich nicht gut ist. Aber nein, es hat mich gefreut. Also ich mag es ihm gönnen, dass er die hohen Erwartungen, die an ihn kommen, erfüllt.
Mhm. Und weiterhin mit dem Philipp Kuraschew. Also ich habe das Gefühl, wenn der Kuraschew das gut macht, und zwar weiterhin gut macht, bis jetzt läuft es sehr, sehr gut, dann nachher tut er sich langfristig an Chicago Blackhawks binden, einfach mit der Chemistry, die er hat mit dem Bedard. Weil man hat das gesehen beim Crosby, zum Beispiel, der hat auch immer seine Mitspieler gehabt und der hat denen ihre Karriere zum Teil, wenn sie schon älter waren, in die Länge gezogen oder zum Teil geholfen, also richtig zum Household Name in der Liga zu machen. Also das ist jetzt natürlich auch für einen Kuraschew ein extremer Glücksfall. Er hat sich das Vertrauen sicher auch erarbeitet. Man hat gesehen, Chicago hat eigentlich so ein bisschen an ihn geglaubt, in dem Moment, wo man an andere vielleicht weniger geglaubt hat. Also ich denke jetzt auch zum Beispiel an einen Pius Sutter, der eigentlich bei Chicago jetzt nicht mega schlecht ausgesehen hat. Klar, er hat nicht weiss ich was für Zahlen gehabt, aber der Kuraschew hat er jetzt nicht mega outperformed oder so. Und trotzdem, am Kuri haben sie festgehalten. Und ja, ich meine, auch Philipp Kuraschew steht jetzt nach 7 Spielen, nachdem er am Anfang noch verletzt war, bei 6 Punkten.
Ja.
Also das ist sicher auch ein schöner Seiten-Nebeneffekt aus Schweizer Sicht.
Voll. Ja, und ja, sei ihm gegönnt. Ist jetzt mit 24. Also hat er doch noch ein paar Jahre hoffentlich in der Liga. Und ich meine, das war jetzt der Zeitpunkt zum richtig abliefern mit dem Bedard an der Seite.
Mhm.
Geil. Ja, ja, es hat noch ein paar Hotstreaks, aber der eine, der mir jetzt gerade sehr aufgefallen ist, ist im Nikita Kucherov sein. Der hat in 4 Spielen 12 Punkte gemacht. In 4 Spielen. In den letzten 4 Spielen 5 Punkte.
Das ist ziemlich sick.
Das ist recht krass, ja. Er hat dort noch gegen Toronto hat er recht gebucht, gegen Ottawa. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ist mir, glaube ich, aufgefallen, ja.
Ja. Jo. Weiterer Hotstreak ist natürlich auch gut Vancouver. Am Höhenflug von Vancouver sind natürlich vor allem 3 Spieler beteiligt und das ist der Quinn Hughes, der jetzt auch in den letzten 7 Spielen 15 Punkte gemacht hat.
Als Verteidiger.
Als Verteidiger. Ja, das ist JT Miller, Dankeschön an mein Fantasy-Fuck-Up. Ich bin übrigens in Vierung gegen dich.
Ja, nach Tag 1 von unserem Wochenduell. Chill. Gut, weiter geht's.
Und natürlich der Elias Pettersson, der jetzt auch 15 Punkte in den letzten 9 Spielen gemacht hat. Ja, die tragen die Vancouver Canucks gerade recht hoch in den Pacific.
Ja, ich habe eine Grafik gesehen. Gerade schnell schauen, von wem das sie gesehen ist. Und zwar hat der... Wer ist es? Der... Ah, was ist schon ins Grafik? Der Jay Fresh, wieder mal, hat angeschaut, so die Hot Starts. In vielen Saisons gibt es irgendein Team, das mega gut startet. Nicht jedes Jahr, aber jetzt in den letzten irgendwie, was sind das da, 13 Jahren, hat er die 8 Teams mit den besten Starts hat er verglichen. Und hat das so ein bisschen daran gemessen gehabt, einerseits, also nein, an der Summe von deiner Shooting Percentage und deiner Save Percentage, also quasi wie gut trifft deine Mannschaft in der Offensive und wie gut sind deine Goalies, und dann nachher die zwei Zahlen zusammen sollten normalerweise rund etwa 100 geben und alles was drüber ist, bist du eher glücklich und alles was drunter ist, heisst du hast vielleicht auch ein bisschen mehr Pech gehabt. Und von diesen Starts in der Saison ist Vancouver also so ziemlich mit Abstand fast zu oberst oben in dieser Grafik. Also viel heißer ist in den letzten 10 oder 13 Jahren oder was niemand jetzt in die Liga gestartet. Er hat jetzt einfach so ein bisschen was aus Glück oder vielleicht sagen wir nicht das Glück, sondern so das Maximieren von deinem Potenzial vielleicht bedankt. Klar, es ist nicht nur Glück, aber es ist auch nicht nachhaltig, was jetzt gerade läuft in Vancouver. Aber ich finde das ein wahnsinnig grotter, schlechter Take oder jetzt irgendwie sehr negativ und pessimistisch, wenn man jetzt zu sehr auf dem rumreitet und sagt, ja, aber die gehen dann schon noch runter. Also, sowohl für die Fanbase wie auch für die NHL-Fans, die jetzt einfach jeden Tag können schauen, hey, wie viele Punkte hat die Quinn Hughes jetzt in diesem Match gemacht. Ride the wave, baby. Also wirklich, genießt es, solange es läuft. Und dass es nicht bis nach den Playoffs so laufen wird und am Schluss der Stanley Cup auf Vancouver geht und sie das Finale 4-0 gewonnen haben. Ich glaube, das glaubt niemand. Von dem her, jetzt einfach genießen. Und ich meine, die Canucks-Fans, wir sagen es immer wieder, die haben das verdient. Die haben es jetzt nicht einfach gehabt in den letzten Jahren.
Ja, voll. Zwei sind mir jetzt gerade aufgefallen. Zwei Spieler. Artemi Panarin und William Nylander.
Nylander.
Die haben ja, recht die lange Scoring Streaks, jetzt 14 bzw. 15 Spielserien, wo sie punktet haben. Artemi Panarin in 14 Spielen 24 Punkte gemacht. William Nylander in 15 Spielen 22 Punkte.
Wer verdient nächstes Jahr mehr Geld? Der Artemi Panarin oder der William Nylander?
Ah, die sind beide im Contract hier.
Nein. Der Panarin, der ist, also ich muss gerade schnell schauen, der ist aber ein langfristiger Vertrag. Der hat noch, wo bist du? Ja, wieso habe ich da das falsche Team angeklickt? Der Panarin, der hat noch, 1, 2, 3, nach dieser Saison noch 2 Jahre, und zwar für 11,6 Millionen. Cool. Ich meine, das ist schon gerade noch ein bisschen mehr, als der Nylander bekommen wird, wahrscheinlich. Trotzdem, wenn man sich überlegt, dass Toronto eben nicht hat wollen, 9 oder 9,5 oder was zahlen vor dieser Saison, yeah. Ich glaub, seine nächste Zahl, die wird nicht unter 10 Millionen sein.
Ja. Yeah. Gut, ja.
Und ich meine, ich finde, er ist das wert. Der Tavares ist noch, ich glaube, nur noch die und nächste Saison.
Ja.
Yeah. Also das heisst, du kannst es vielleicht machen, stemmen. Oder? Ja, du kannst es stemmen wahrscheinlich. Und du wirst es auch so müssen machen. Gerade schnell schauen, Tavares. Ja, die und nächste Saison. Du wirst es so müssen machen, weil ich meine, es ist für mich ein No-Brainer als Toronto, dass du den Nylander willst behalten und musst behalten. Mhm. Es ist aber auch ein No-Brainer, dass du nicht kannst ihm auch nochmal den Anteil vom Cap zusprechen und hinten nicht investieren. Weil wenn du schaust, wo es bei dieser Mannschaft am meisten Probleme gibt im Moment, es ist hinten. Es ist Defensivspieler, es sind gute Depth-Spieler, ich meine, muss es ja auch fast, wenn du schaust, was für Superstars du in der Offensive hast in Toronto und was du denen entsprechend auch zahlen musst. Aber jo, vielleicht kannst du die retten, ja. Vielleicht kannst du den Nylander verlängern. Du wirst nächstes Jahr wahrscheinlich auch den Cap-Space haben, um das zu machen. Du musst noch kreativ werden mit dem ganzen Roster rundherum, aber du hast im Moment eigentlich mehr als genug Platz. Du musst einfach schauen, dass du halt ein paar andere ausläufen lässt, die eh nicht so wirklich Interesse zeigen, wie der Tyler Bertuzzi. Dass vielleicht der Max Domi für weniger unterschreibst oder, keine Ahnung, in der Verteidigung wird es eh auch ein bisschen eine Neuerung geben mit dem Klingberg und so weiter, der nicht läuft. Von dem her, ich glaube, ja, der wird einfach eine fette Lohnerhöhung bekommen und dann bei Toronto wird halt dann langfristiges Geld, das der Tavares hatte, jetzt auch beim Nylander landen und das ist wahrscheinlich keine schlechte Entwicklung. Du musst nachher einfach irgendwie noch einen halbwegs Ersatz für den Tavares finden, weil der hat eigentlich auch gut geliefert in den letzten Jahren.
Mm. Ja, jetzt, ich würde sagen...
Ich sehe da gerade noch. Ich habe dir noch ein kleines Quiz eigentlich rausgeschrieben.
Wie?
Oh, ich habe dir eigentlich noch ein kleines Quiz rausgeschrieben.
Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, ja.
Aber du hast das irgendwie in der Reihenfolge ein bisschen verschoben, darum passt es nicht im Ganzen so, aber macht nichts. Und zwar habe ich das eigentlich, weil er gerade nach dem Chris Knoblauch bringen. Die Frage ist, welches sind die dienstältesten Coaches in der NHL? Wer ist schon am längsten Coach in der NHL?
Ununterbrochen?
8. Also bei der gleichen Mannschaft.
Bei der gleichen Mannschaft, ja, dann...
Ja.
Ui.
Ich habe jetzt einfach Top 8, habe ich jetzt hier. Also, jo.
Lese ich die Namen noch vor, oder muss ich von mir aus sagen?
Na, sag mal, wer denkst du ist schon am längsten?
Der von den Pittsburgh Penguins.
Der ist zweitlängste.
Zweitlängste.
Mike Sullivan.
Mike Sullivan. Ich denke, der ist wahrscheinlich noch relativ lang.
Mhm. Dezember 2015 ist der seitdem. Also irgendwie ziemlich genau 8 Jahre.
Krass.
Jemand ist noch
länger.
Ja, fast. Also im März wird es 10. Nein, es ist jetzt schon 10. Es ist 10,5 Jahre, ist jemand schon Trainer.
Ah ja? Irgendwie bei Minnesota oder so, weißt du, dort drin?
Nein.
Okay. Irgendwie jemand, den ich gar nicht anschaue.
Ja, doch. Denkst du mal an die erfolgreichsten Teams?
Boston? Nein, dort haben sie ja gewechselt. Vegas?
Die gibt es noch einmal 10 Jahre, Kollege.
Das stimmt. Tampa?
Jawohl.
Okay.
John Cooper.
John Cooper, stimmt.
10,5 Jahre.
Okay.
Genau.
Lang war für mich der Barry Trotz so der Typ gewesen, aber der ist ja dann, der ist mittlerweile...
Der hat dann ein paar Mal gewechselt jetzt. Ja.
Also sicher schon lange in der Liga, aber...
Ja.
Okay, wer ist die Nummer 3, wisst ihr jetzt auch nicht.
Ja, wir haben nachher, die Nummer 3 ist der Jared Bednar bei der Colorado Avalanche. Ich glaube, er hat direkt gefolgt auf Patrick Roy, wenn es mir recht ist. Dann der Rod Brindamore, Carolina Hurricanes. Bei 2018, der Bednar ist seit 2016. Dann kommen der Craig Berube bei St. Louis, Todd McLellan bei den LA Kings. Also das ist jetzt auch schon lange her, seit 2019. Und dann sehr überraschend DJ Smith bei Ottawa seit dem Mai 2019. Absolut kein Blumentopf gewonnen, hat vielleicht ein paar Herzen von Fans und definitiv die Herzen von den Spielern gewonnen, ist ein Players Coach, darum hebt er sich so auch an dem Stuhl, aber aus sportlichen Gründen dürfte es nicht sein, dass er schon an Nummer 7 von den längsten, die entstelltesten Coaches ist. Und dann Nummer 8 ist der Sheldon Keefe von Toronto, der auch seit 2019 im November aber Trainer ist, nachdem der Marc-André Fleury, ich glaube, mit den Vegas Golden Knights der Leafs eine berühmte Niederlage zu viel zugefügt hat. Mit irgendwelchen unglaublichen Saves, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Und der Mac Babcock, dann hat man so gut.
Der Mac Babcock.
Genau.
Ja, so, jetzt kommen gerade in den Sinn, so von wegen am Stuhl sagen. unsere Coach von unserem Team, von unserem Amateur-Team. Ja, wir haben tatsächlich einen Coach. Der hat dann auch gesagt, nachdem wir jetzt das dritte Spiel mit über 10 Goal verloren haben,
okay.
hat er gesagt, ja, also man sagt langsam an meinem Stuhl. Und dann haben wir gesagt, nein, da haben wir fest. Mit allen Händen haben wir da fest. Wenn er abgesagt wird, dann sitzt es. Dann wirst du auch vertragen von uns.
Offensichtlich haben wir ihn mit allen Händen, weil fürs Spielen brauchen die Hände ja scheinbar nicht.
Nein.
ja. Jo, ich würde sagen, wir kommen noch zu zwei Listener Questions, die wir hatten. Und ja, die sind in interessante Richtungen gegangen. Übrigens hat noch jemand als Listener Question einen Deep Dive zu der Karriere von Mikey Aisimon wählen.
Das habe ich gesehen.
Können wir gerne mal machen. Ich finde, er muss sich das aber noch verdienen. Wenn der Mikey Aisimon, sagen wir uns, 3-Punkte-Spiel hat das Jahr, dann machen wir das. Also Mikey Aisimon, du bist on the clock. Wenn du 3-Punkte-Spiel machst, dann machen wir einen Deep Dive, der mindestens 10 Minuten lang geht zum Mikey Aisimon.
Gut, schön.
Die zwei Fragen, die wir uns ausgesucht haben, die wir thematisieren wollen, die sind so ein bisschen zu zwei verschiedenen Themen. Das eine, da geht es so ein bisschen rund um die Calgary Flames, wie es um die jetzt gerade steht und vielleicht auch um ehemalige Flames, so ein bisschen Johnny Gaudreau. Die Frage war so ein bisschen, wie wir uns das Ganze erklären. Puff, also es ist eine schwierige Frage. Ich habe, meine erste Reaktion ist dann meistens zu mal schauen, spielen sie wirklich so schlecht, oder sind auf das Resultat jetzt gerade nicht so da?
Was sagen die Advanced Stats? Yeah.
Genau. Wenn ich die Advanced Stats anschaue, muss ich sagen, so schlecht wie das Resultat sind sie eigentlich jetzt gerade nicht. Also jetzt zum Beispiel auch in Expected Goals wieder und so weiter sind sie 13. in der Liga, das ist irgendwo in der Mitte. Das ist eigentlich passabel. Also da sind sie umgeben von mehr oder weniger Playoff-Teams, Es ist klar, dass jetzt gerade zum Teil die müssten noch viel mehr zeigen, dass die nicht rausstehen. Also ich denke da an die halt auch am meisten verdienen, wie einen Nazem Kadri, vor allem wie einen Jonathan Huberdeau, der auch erst gerade noch bänkeln hat müssen und das ganze dritte Drittel müssen auf die Bank zuschauen. Dort fehlt natürlich viel. Aber irgendwo her holen sie es halt gleich. Als Mannschaft einmal eben so ein bisschen, was die Advanced Stats angeht, was das effektive Resultat angeht, dort sind sie unter den eigenen Erwartungen. Calgary steht im Moment auf, was ist das? Ja, irgendwie sind irgendwie 5 Plätze hinter der Winter Wildcard. Also in ihrer Division sind sie drittletzt. Aber ich meine immer noch vor Edmonton und vor den Sharks. Aber ja, es fehlt auf jeden Fall ein bisschen etwas. Aber Calgary, wenn man gesagt hat, Edmonton könnte das Ganze noch anbekommen. Calgary ist noch ein bisschen in einer besseren Position, klar. Sie haben keinen Connor McDavid und auch keinen Leon Draisaitl. Aber es könnte auch dort, könnte sie, finde ich, die Kurve noch kriegen.
Mm. Ja, sind sicher... was haben wir da? Calgary. Ah, das ist, nein, das ist noch das Alte. Entschuldigung. Jetzt wollte ich auch noch welche Advanced Sets reinbringen, aber Frozen Dober ist noch von letzter Saison.
Ja,
Glück habe ich das noch gemerkt, dass der Milan Lucic nicht mehr bei den Calgary Flames ist.
So, und wenn mir ganz gut gefällt bei Calgary, ist Lucic. was mich doch ein bisschen überrascht, ist, wie schlecht Johnny Gaudreau in die Saison gestartet ist. Ich meine, es ist seine zweite Saison in Columbus. Er hat letztes Jahr doch immerhin 21 Goal, 53 Assists. Er ist fast Point per Game gewesen. Das Jahr jetzt nach 15 Spielen hat er fangen 1 Goal, wo übrigens ein Empty Netter gewesen ist, und 5 Assists. Auch er ist schon zum Bänkeln verdammt worden, und zwar von einem Coach, der noch selber sehr neu ist in der Liga. Also wenn man daran denkt, Columbus hätte ja dieses Jahr eigentlich mit Mike Babcock in die Saison starten und hätte dann nachher irgendwie 3 Minuten vor Trainingscamp-Beginn dann doch noch einen anderen Coach an die Bande gestellt gehabt. Und ich jetzt gerade nicht einmal auswendig weiss, warte mal schnell, sehe ich das da? Head Coach Pascal Vincent, genau. Und wenn du natürlich so als Rookie-Coach musst so Sachen machen, und das machst du ja nicht gern, dann macht das, um einfach zu zeigen, hey Jungs, wer nicht läuft, wer nicht schafft, der spielt nicht. Und ich finde, das ist eigentlich auch keine schlechte Methode und plausibel und alles. Aber das ist ja schon so ein bisschen dein letzte Mittel, das du hast. Weil, wenn der Goudreau nicht liefert,
ja.
Bei Columbus in der Offensive, der Adam Fantilli, der ist, mit okay. dem sind sie mega happy. Ja. Der reißt das Spiel voll an sich. Ich glaube, der hat auch einen richtigen Buy-in in das Team, in die Region, in die Fanbase und so weiter. Ich glaube, der reißt sich wirklich den Arsch auf für den Club. Du hast einen Boone Jenner, der auf der falschen Seite von 30 ist. Also, Johnny Goodrow, auf dich sind sie also mehr als nur ein bisschen angewiesen, dass du offensiv produzierst.
Ja. Ja. Kirill Marchenko ist jetzt dort. Der ist letztes Jahr schon gespielt. He. Habe ich gerade verwechselt mit einem anderen jungen Russ.
Ja. Ich meine, wenn wir zurück zu Calgary kommen, bei der Frage, Nikita Zadorov hat jetzt einen Trade verlangt durch seinen Agent. Das wird auch spannend zum Verfolgen sein. Er ist defensiv sehr, sehr stabiler Verteidiger, wo ziemlich in jedem kanadischen Markt man sich würde darüber freuen. Also ich glaube, Toronto hat das nötig, Ottawa hat das nötig, Edmonton hat das weiß Gott wie nötig. Darum entsprechend hoch gehen auch die Spekulationen, wo das es nachtreibt. Aber es geht einmal einiges drunter und drüber. Ich habe das Gefühl, sportlich eigentlich spielen sie nicht so schlecht, wie es die Resultate im Moment zeigen. Es ist einfach auch ein bisschen von, wie sagt man, Regression to the Mean. Also irgendwie so ein bisschen, bis Ende Saison wird sich das ein bisschen einpendeln. Die wirklich gut spielen, werden dann auch in den Playoffs sein. Und die übermächtige Resultate haben und eigentlich ganz einfach okay spielen, die werden dann auch in den Playoffs sein. Und die Schlechten sind halt nicht dabei. Und ich glaube, Calgary könnte dort durchaus auch noch den Weg über einen Playoff-Strich finden.
Was hast du zum Benching vom Überdo gefunden?
Eigentlich gleich wie beim Goodrow. Ich finde, das ist plausibel. Also, ich denke, wichtig ist dann sicher ein bisschen der Umgang damit. Tust du ihn einfach benchen und redest nachher kein Wort mit ihm. Ich denke, wichtig ist, dass das klar nachvollziehbar ist, auch für einen Spieler. Es ist eine extrem bittere Lektion. Aber gleichzeitig, wenn ich an meine Highlights gesehen habe, oder auch, wo Calgary gegen Ottawa gespielt hat und so, ich kann es nicht verübeln. Also, weißt du, du bist halt wirklich auch immer noch ein bisschen der Schmied von deinem Glück. Und Einsatz hat jetzt zum Teil schon mässig ausgesehen, beim Huberto. Und dann kannst du dich eigentlich auch nicht wundern, wenn das passiert.
Ja, das ist mir ein Rätsel. Vor zwei Saisons war dann auch ein Punkteslead. Irgendwie über 100 Punkte gemacht.
Hat er bei einem anderen Club gespielt.
Ja. Ja, vielleicht die zweite Listener-Question. Zielt auf die Rookies ab oder auf die jüngeren Spieler. Und zwar zum Juraj Slafkovský. 2022 First Overall Pick for the Montreal Canadiens. Ist er eine Enttäuschung? Ja, wird ja von vielen schon ein bisschen so als Bust bezeichnet. Ist natürlich, wir haben dann auch ein bisschen Drafts durchgegangen. So von den letzten Jahren, auch von seinem Draft-Jahrgang. Er hat jetzt eigentlich zwei Saisons gespielt. Er hat in 54 Spielen 12 Punkte gemacht. 5 Goals, 7 Assists. Das ist natürlich nicht
der Wahnsinn.
Kann ich Bäume ausgerissen.
Ja.
Aber eben, das muss man ein bisschen in Relation setzen. Also von seinem Draft-Jahrgang ist jetzt gerade mal vielleicht etwa ein Drittel von der ersten Runde hat dort können Erfahrungen in der NHL sammeln.
Höchstens sogar. Ich habe einen guten Artikel gelesen auf das ab, auf die Frage aber bei EP Ringside, also die bei Elite Prospects auch den Premium Service haben, die können das dort auch lesen. Die haben das recht gut analysiert. Klar, der Slefkovský hat sich weniger weiterentwickelt seit seinem Draft als vielleicht bis dahin. Das ist auch zu erwarten ein bisschen gewesen. Er ist jemand, der sehr von seiner Physis auch gelebt hat. Ja. Und das ist natürlich schwierig in der NHL. Damit du in der NHL wirklich als physisch build different in dieser Liga stehst, musst du wirklich irgendwie Zdeno Chara heißen oder keine Ahnung, so wie Tom Wilson spielen oder Ovechkin. Das ist halt nicht so. Aber was sie bei Elite Prospects sehr hervorgehoben haben, ist, dass wenn man ihm vernünftige Teamkollegen an die Seite stellt, Leute, die auch sein Spiel ergänzen und die seinem Spielstil auch entsprechen, die Rollen übernehmen, die er braucht, die zum Beispiel mal schnell in die Tiefe gehen, die das Spiel können breit machen können, die ihm allein gehen, dann nachher erzielt er auch wesentlich bessere Resultate. Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn er mit einem Suzuki zusammenspielt, viel eher der Fall als Anfang Saison. Ich weiß nicht, mit wem hat er zusammengespielt gehabt. Ich glaube, mit Josh Anderson und nochmal mit irgendjemand anderem. Also, sie haben so ein bisschen gezeigt gehabt, dass er sehr immer noch abhängig ist von seinen Linemates. Und ich glaube, das ist auch okay. Er wird sich weiterentwickeln. Was mir ein bisschen mehr Sorgen macht beim Slefkovský, ist eigentlich nicht er selber, sondern so ein bisschen der Hintergrund, wieso dass er als Nummer 1 genommen worden ist von den Canadiens. Da ist auch letztens ein Video umgegangen, so ein bisschen aus dem War Room, also dort, wo sie so ein bisschen die Draft-Rankings besprechen, innerhalb vom Club. Und dort schwätzt, glaube ich, auch der Head Scout, oder ich weiß nicht, wer es gesehen ist, von den Canadiens über den Slefkovský. Und es fallen halt viele Begriffe, die schon wichtig sind und so. Und halt irgendwie eben erstens mal sehr viel auf die Physis einfach bezogen. Zweitens irgendwie von wegen, ja, das hat man noch nie gesehen und jetzt sogar schon an der irgendwie World Championships und an der Olympischen Spiele und so und Leadership und einfach so vieles, was nicht mega messbar ist, ist hervorgehoben worden. Und jetzt auch nicht vieles, was irgendwie in einem Eishockey-Match eben so ein bisschen Plays oder so wirkliche Skills, sondern eher so ein bisschen die sogenannten Intangibles, also so ein bisschen das zwischenmenschliche Soziale und so. Und das spielt alles eine grosse Rolle, ist mir klar. Aber du redest halt von einem Nummer 1 Overall Pick. Und ja, vielleicht lasse ich mich auch ein bisschen zu sehr von dem beeinflussen, aber ich glaube, das ist das Einzige, was mich ein bisschen würde beunruhigen als Canadiens-Fan, so ein bisschen basierend auf was ist er drafted worden. Aber ja, ich glaube, sie haben ihn jetzt und ich meine, er wird seinen Weg machen. Ob er am Schluss der beste Spieler von seinem Draft wird sein, vielleicht. Amix ist, ich glaube, in vielen Drafts ist nicht Nummer 1 der, der am Schluss die beste Karriere gehabt hat. Es gibt so Drafts, wo du wie einen Connor Bedard an Nummer 1 hast und dann nachher wird er's. Oder dann nachher hast du einen anderen Draft. Ich meine, jeder ist sicher gewesen, dass der Lafreniere viel bessere Karriere haben wird als alle anderen in seinem Draftjahr. Und vielleicht wird das auch noch passieren. Der dreht im Moment auch gerade auf. Aber bis jetzt ist es halt eher ein Tim Stützle zum Beispiel, der Versprechen gerecht wird.
Ja. Und ich meine, also wir als Lehrpersonen können ein Lied davon singen. Es gibt einfach sehr unterschiedliche Entwicklungskurven. Es gibt solche, wo die Lernkurve sehr steil geht. Und es gibt solche, die brauchen halt einfach mehr Zeit. Die sich langsamer anpassen, dafür dann langfristig solid auf einem Level können sein. Und das ist ja, wird dort nicht anders sein. Ich würde diesen Spielern Zeit geben. Ich denke, die Karrieren sind lang und kann sehr viel passieren. Klar, die ersten Jahre, so bis der Entry-Level-Deal und dann so die ersten paar Jahre, wo der Sadina jetzt zum Beispiel auch drin ist, die sind natürlich schon sehr entscheidend, weil du schnell abgeschrieben wirst. Aber an dem Punkt ist jetzt sicher noch nicht.
Nein, und ich glaube, es ist auch ein guter Punkt, um jetzt noch kurz daran zu erinnern, in der NHL auch in der ersten Runde drafted werden. Ich meine, diesen Sommer sind in der ersten Runde 32 Nasen drafted worden. Von denen haben bis jetzt 4 einen NHL-Match gespielt, mindestens einen. Dann sagst du, okay, das war der Sommer gewesen. Aber eben, wie gesagt, im Draft von letztem Jahr, habe ich vorher erzählt, sind es 8, die unterdessen mindestens ein Match gespielt haben. In der ersten Runde. Und dann nachher hast du noch vier, die in der zweiten Runde gedraftet worden sind, die schon einen Match gemacht haben. Und ich meine, das war vor 2 Jahren gewesen. Jetzt vor 3 Jahren würdest du sagen, ja, okay, aber die sind langsam sicher alle angekommen. Die Hälfte von der ersten Runde Picks hat auch jetzt noch kein Match gespielt in der NHL. Vor 3 Jahren, also vom 21. Draft. Also, man muss da einfach auch ein bisschen relativieren und sagen, hey, und das sind gute Spieler und die werden ihren Weg machen und die werden zu Namen werden, die bei uns im Podcast fallen und keine Ahnung, wo Household Names werden sozusagen. Aber man muss einfach den Leuten Zeit geben. Es ist nicht wie in der NFL, wo du so draftet wirst, dass du einfach sofort parat bist und im Alter bist, um in dieser Liga gerade einen Impact zu haben.
Voll. Gut. Ich hoffe, wir haben die Listener Question einigermaßen können darauf eingehen und nicht beantworten, weil.
Nein.
Aber einfach unsere Senf dazugeben.
So. Genau.
Ja. Ich würde sagen, wir kommen noch schnell zu unseren 2 Teams. Vielleicht fange ich kurz an mit den Sharks. Ja, viel habe ich nicht. Wie gesagt, eben, we're streaking und dann, zurück zum Losing. Nachdem man kurz Gefühl hatte, jetzt haben sie vielleicht so ein bisschen den Dritt gefunden, haben dann doch 2 Siege hintereinander geholt. Auch wenn es muss man auch noch sagen, es sind sehr, sehr knappe Siege gesehen und ein Goal-Unterschied-Sieg. Ja, dann mit einem 5-0 gegen Vegas, ist glaube ich, sind sie dann gerade wieder zurück vom Boden von der Tatsache gesehen und haben jetzt auch gegen Ducks nochmal verloren. Und ich meine eben, was braucht es für einen Sieg von den Sharks? Es braucht eine unglaublich gute Leistung von Mackenzie Blackwood und dann einfach irgendwie reinstolpern.
Ey, was für ein Goal der kassiert hat. Der von der blauen Linie abgelenkt und dann irgendwie 7 Meter in die Luft rauf und dann geht er ihm noch hinten ins Goal rein. Also das ist wirklich so, ich meine gut, es ist die Saison, wo du so Goal willst kassieren, weil ich meine, es kommt eh nicht drauf an.
Und man kann es sicher nicht immer anreiden, oder? Nein. Aber es passt. Ich finde, es passt so in das Gesamtbild hinein.
Ja.
Jo, sie haben jetzt Daniel Gushin noch, glaube ich, aufgeholt. Einer, der in der AHL jetzt recht gut gespielt hat. Jo, Offensive wird vermisst. Ich meine, sie haben so wenig Goal geschossen. Die Offensive ist wirklich miserabel. Ich meine, eben, so schlecht müssen sie jetzt von mir aus auch nicht sein. Celebrini hin oder her. Das finde ich immer mit Couture. Hoffentlich wird es dann schon wieder ein bisschen eingependelt. Aber meine, minus 49 Goal-Verhältnis, das ist einfach.
Nach irgendwie was? 13 Spiele oder so? Eigentlich.
Ja. Das ist einfach 67 Goal dagegen. Und es sind nur 18 Goal geschossen in 15 Spielen. 18 Goal noch.
Das nicht ist super.
Mein, was sind Topscorer in der Liga?
Ja, also es hat Zeiten gegeben, wo gewisse NHL-Spieler mehr Goal haben als Sharks und so.
Ja. Jo, von dem Celebrini Watch continues. Und bitte dir?
die Sens, die haben eigentlich so ein bisschen Mixed Bag. Also man hat letzte Woche Toronto geschlagen, auswärts, 6-3 gewonnen, hat dann aber am Tag drauf, gerade back-to-back wieder daheim dann, gegen die Vancouver Canucks 5-2 verloren. Das ist schade gewesen. Dort war mehr drinnen gelegen, man hat eigentlich mehr Chancen gehabt als Vancouver in diesem Match. Hat dann aber einen sehr wichtigen Match am Samstag gegen Calgary gewonnen gehabt mit 4-1, das ist relativ überzeugend gewesen. Dort haben auch 1-2 Spieler, die sonst noch nicht so viel Goal geschossen haben oder diese Saison noch gar keine, haben zum Goalschießen gefunden. Jetzt geht es spannend weiter für die Sens. Sie sind jetzt gerade in Stockholm. Zurückgekommen sind unter anderem auch der Artem Zub und der Eric Brandstrom. Sicher auch cool für den Roadtrip. Und wir spielen jetzt in Stockholm am Donnerstag gegen Detroit Red Wings und dann am Samstag gegen die Minnesota Wild. 2 Matches, die auch für die europäischen Zeitfenster natürlich sehr attraktiv sind zum Schauen. Am Donnerstag ist er am 8 Uhr zu oben, am Samstag ist er am 5 Uhr am Nachmittag. das sind sicher Matches, die ich auch wieder reinschauen werde. Mini wäre ich fast schauen. Also jetzt habe ich mal Tickets vor mir gehabt und habe überlegt, ob ich das buchen oder nicht. Das war irgendwann im Frühling gewesen. Aber ich habe dann irgendwie gefunden, also, hey, ich weiss nicht, ob ich das machen kann. Und habe es dann da sein. Aber ja, sicher eine coole Erfahrung für die Mannschaft. Und jetzt eben, gerade mit dem Sieg gegen Calgary, gehst du auch ein anderes Gefühl auf der Roadtrip. Wenn sie jetzt dort verloren hätten, dann wäre es sicher nicht so gut gewesen. Und dann ist es dann je nachdem auch ein bisschen Lagerkoller, wo du irgendwie nicht zum Spielen kommst. Weil das ist so ein bisschen vielleicht auch die Kehrseite von diesen Europa-Reisen. Du hast jetzt halt irgendwie innerhalb von 2 Wochen haben sie jetzt irgendwie 3 Matches oder so. Von dem her. Ja.
Gut. Dann zum Abschluss noch etwas Positives. Und zwar der ERC Basel hat jetzt den 4. Platz erreicht in der Swiss League. Nachdem sie ja eigentlich einen recht schlechten Start hatten, haben sie jetzt die letzten Spiele sogar gegen Olten haben sie gewonnen. Das Derby gegen Olten haben sie gewonnen. 6-4 gegen La Chaux-de-Fonds haben sie auch gewonnen. Und Olten und La Chaux-de-Fonds sind gerade Platz 1 und 2. Von dem her haben sie beide Leader geschlagen. Gegen GCK haben sie knapp verloren. Das war der Drittplatzierte und sie sind jetzt eigentlich gerade hinter der Spitze auf dem 4. Platz und sehen wirklich sehr gut aus. Sie haben ja immer noch ihre Ausländer, der Jakob Stuckel und der Brad Zupinski, wo sehr, also schon letzte Saison mega produziert haben. Auch jetzt sind sie bei glaube 22 und 17 Punkten. Dort hat einmal der Vincenzo Küng hat ergänzt die Linie. Das ist ein Schweizer Spieler, der letztes Jahr noch bei Langenthal gespielt hat. Und dort Langenthal hat sich zurückziehen müssen, bekanntermaßen. Und dann hat der RC Basel sich zugeschnappt und hat sich einerseits den Schläpfer
gegangelt. Ja,
und dann gerade noch der Vincenzo Küng dazu. Und ja, die Linie geht auf, die ist am Abgehen. Zusätzlich haben sie hinten den Anthony Rouillet, ein Verteidiger, der letztes Jahr noch bei Ajoie gespielt hat, in der National League. Auf dem er Basel gut aufgestellt. Und würde sagen, auf Playoff-Kurs und vielleicht wieder mal auf National League. Schälen, einmal die Playoffs wären richtig geil.
Ja, auf Playoff-Kurs so wie 3/4 von der Liga. Das
lassen wir jetzt weg.
Nein, es ist nicht mal 3/4, sondern es ist, was sind das? Jetzt mal 8/10 abkürzen, das heisst doch, was sind das? 4/5. 4/5 von der Liga sind auf Playoff-Kurs. Aber ja, nein, es läuft noch sehr gut. Und ich glaube, gerade so Sieg wie gegen Olten und so, das ist auch für die Fans natürlich ein Highlight. Gut, dann würde ich sagen, wir haben eine lustige Episode bekommen mit guten Listener-Questions. Wie immer, schreibt die gerne dazu bei der Episode oder schreibt es auf Twitter oder wie auch immer, dass ihr uns verwünscht. Und dann wünsche ich euch allen noch eine gute Woche. Macht's gut und ihr hört schon bald wieder von uns.
Ciao zusammen.
Ja, schön. Ciao, ciao.
Hey, I'm Mark Shifley.
Hi, I'm Nathan McKinnon.
Today we're going to learn about...
Pigeon.
Pigeon.
A pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer.
I think what it derived from is kind of the lower end of a bird.
It's more of a friendly thing.
Pigeons don't do a whole lot, they're kind of just annoying.
Mostly just a fun way to jab at each other.
Best captain in a league, Mario Giordano. Woo! Pigeon.
Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once. JVR.
Pigeon. Pigeon! Just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it.
It could go from calling someone a pigeon to a pidge to a pidgey.
Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's Nick Lidstrom, so calls everyone a pigeon.
If someone sees like a pigeon on the street, you know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys, I think that's always the good memory about talking about a pigeon.